Live auf der Lehramt. Jemand, der besonders empathisch ist mit anderen Menschen, der sich gut da rein versetzen kann, was der jetzt wohl gerade denkt oder der jetzt gerade braucht, der könnte zum Beispiel unglaublich gut in einem Dienstleistungskontext arbeiten, weil er oder sie Kundenwünsche besonders gut versteht, Kunden besonders gut kommunikativ mitnehmen kann. Da geht es gar nicht immer um Konfliktmanagement. Da geht es darum, besonders passgenau jemandem das zu geben, was er braucht.
Live after Lehramt, der Schulfrei-Podcast über Hürden im Beruf, berufliche Neuorientierung und Existenzgründung für Lehrerinnen und Lehrer. Dein wöchentlicher Befreiungsschlag aus der beruflichen Unzufriedenheit.
Hallo ihr Lieben, heute wollen wir uns dem Thema Kompetenzen widmen. Oh Gott, denkst du vielleicht, Kompetenzen, geh mir weg damit. Kompetenzlehrpläne, Schülerkompetenzen, jeder Scheiß ist mittlerweile eine Kompetenz. Die Kompetenzkompetenz ist die Metakompetenz schlechthin. Oh, ich will mich damit nicht auseinandersetzen. Wir machen es heute trotzdem und ich möchte dir noch einmal verdeutlichen, warum ist das wichtig? Bewusstsein über deine Kompetenzen zu haben. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen Hard Skills und Soft Skills? Welche Kompetenzen bringen Lehrkräfte denn eigentlich so mit? Im Allgemeinen, bei dir im Besonderen, jeder hat natürlich individuelle Stärken, ist ja vollkommen klar. Wie kommst du da dran, wenn du das Gefühl hast, ich sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht? Und was machst du denn dann damit? Welchen Auftrag leitest du denn dann davon ab, ne? In Bezug auf berufliche Veränderung. Das gucken wir uns heute an. Also, ein Phänomen, dem wir häufiger begegnen, ist, wenn zum Beispiel Lehrkräfte mit uns zusammenarbeiten, dann legen wir am Anfang viel Wert auf Selbstergründung. Also erstmal zu schauen, was ist eigentlich da, was ist eigentlich gerade los, woher kommt meine Unzufriedenheit in der Schule und so weiter. Ein wichtiges Puzzlestück dabei ist auch erstmal Bestandsaufnahme zu betreiben, was ich eigentlich so mit an Ressourcen an den Tisch bringe. Also nicht nur, was bringe ich an Probleme mit an den Tisch, sondern was bringe ich an Ressourcen mit an den Tisch. Und wichtige Ressourcen sind natürlich berufsbezogene Kompetenzen. Und so sind unsere Kundinnen und Kunden dann damit konfrontiert, einen Kompetenzenkatalog zu erstellen. Und gelegentlich wird dann an uns herangetragen in Live-Coachings, oh, ich habe Probleme, meine Kompetenzen zu formulieren, weil ich weiß gar nicht, was ich gut kann. Und was ich will, weiß ich schon gar nicht. Das ist also eine Situation, mit der wir häufig umgehen und das klärt sich natürlich im Verlauf eines Coaching-Prozesses. Aber man muss natürlich beginnen, sich damit ganz aktiv zu befassen. Wie gehen wir denn daran? Wir geben zum Beispiel den Lehrkräften, die mit uns arbeiten, da erstmal eine Liste an die Hand. Denn so ganz aus sich selbst heraus jetzt eine Liste seiner Kompetenzen zu erstellen, das fällt einigen Menschen leicht. Die haben da schon große Treffsicherheit und auch eine hohe Reflexionstiefe. Anderen Menschen fällt das wahnsinnig schwer. Ist auch vollkommen in Ordnung, wenn einem das schwer fällt. Da kann man mit Listen arbeiten, ne? Dann kann man erstmal einkreisen, kann ich dies, kann ich jenes, was fällt mir denn leicht und wann komme ich in den Flow und solche Dinge, ne? Und wir nähern uns dieser Frage auf verschiedene Art und Weise methodisch. Auch zum Beispiel, was macht denn jetzt ein bestimmtes Skillset mit mir? Beziehungsweise mit meiner beruflichen Zukunft. Wo ist das denn zu verorten beruflich? Aber es geht ja erstmal darum, die Kompetenzen überhaupt zu formulieren. Jetzt wäre es ganz hilfreich, sich nochmal zu verdeutlichen, was bringt mir das denn eigentlich, wenn ich Klarheit bezüglich meiner Kompetenzen habe? Vielleicht will ich ja gar nicht aus meinem Beruf raus. Klar, wenn ich mich jetzt irgendwohin bewerben will, dann muss ich ja offensichtlich damit überzeugen, was ich denn jetzt so Tolles kann, beziehungsweise was ich für eine bestimmte Stellenausschreibung an Kompetenzen mitbringe, warum ich jetzt die Wunderwaffe bin für diesen Beruf sozusagen, ne? Dafür ist es ohnehin ja wichtig, ein Bewusstsein dafür zu haben, was man gut kann. Also für die Berufswahl, für die Karriereplanung und natürlich für die Weiterentwicklung, wenn man weiß, da bin ich gut, da möchte ich noch stärker werden, da kann ich meinen Arbeitgeber super unterstützen, wenn ich diese und jene Expertise noch weiter ausbaue oder hier darf ich noch dazulernen, hier möchte ich besser werden und so, ne? Da ist die Grundlage, dass man da ein Bewusstsein für hat. Aber was bringt mir das denn als Lehrkraft, on the job sozusagen, das jetzt zu wissen, worin ich gut bin, wenn ich es denn noch nicht weiß? Ganz einfach. Es macht dich einfach deutlich selbstbewusster in Schule, wenn du weißt, was du kannst. Du kannst dich dadurch besser in deinem Kollegium positionieren, vielleicht bestimmte Funktionen übernehmen, die du gut ausfüllen wirst, und du kannst dich beruflich zielgerichtet weiterentwickeln. Denn oft cruisen wir ja so durch unseren Arbeitsalltag mit dem Feuerlöscher und dadurch verlieren wir den Aspekt der Weiterentwicklung aus dem Fokus. Also wenn man sich dann fortbildet, dann geht es dann eher in Richtung Zeitmanagement. Ich will das Leid lindern. Ja, ich will irgendwie besser klarkommen und deswegen mache ich jetzt eine Zeitmanagement-Fortbildung. Oder Digitalisierung. Jetzt machen die alle mit ihren komischen iPads darum und ich soll digitalen Unterricht machen. Gib mir mal ein paar Tipps, damit ich das auch cool mache. Kann. Das heißt, Unterrichtsqualität natürlich mithalten, beziehungsweise dann auch die Ideen ins Digitale mit einbringen und gucken, was habe ich denn da für Möglichkeiten. Das ist aber ja noch nicht persönliche Weiterentwicklung. Für manche schon. Es gibt ja Lehrkräfte, die machen diese Digitalisierung und Digitalität in Schule total zu ihrem Steckenpferd und für die ist das dann Vehikel zur persönlichen Weiterentwicklung. Die werden dann Multiplikator für irgendwas, Apple Teacher, und machen auch noch kollegiumsinterne Weiterbildungen für das Kollegium, so Mikrofortbildungen. Das ist dann Teil deren Identität. Ist ja auch schön, ne? Aber diese kleinen Fortbildungen, von denen spreche ich halt nicht. Ich spreche von größeren Weiterentwicklungszielen und deiner Nische, die du einnehmen möchtest im Kollegium, und auch einfach deinem Standing. Wenn du weißt, was man an dir hat, dann kannst du auch einfacher dich positionieren zu bestimmten Anforderungen, die an dich gestellt werden. Du kannst einfacher Nein sagen, du kannst dich einfacher abgrenzen, weil du ja auf der anderen Seite der Waagschale weißt, welchen Beitrag du leisten kannst und willst und den auch gut leistest oder besser als gut. Also es hat viele Vorteile, seine Kompetenzen gut zu kennen und sich derer bewusst zu sein, auch im Lehrberuf, wenn man gar keinen Wechselwunsch so unbedingt hat. Es macht dich einfach nur selbstbewusster als Arbeitnehmer, wenn man so will, oder als Arbeitnehmerin, ob du dich jetzt außerhalb von Schule entwickeln willst oder nicht. Okay, jetzt gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie man Kompetenzen kategorisieren kann. Eine klassische Einteilung wären zum Beispiel die fachlichen Kompetenzen. Das wären jetzt so deine inhaltlichen Kenntnisse. Wenn du Fremdsprachenlehrer bist, dann kennst du dich gut aus in Fremdsprachendidaktik. Du kannst natürlich den Wortschatz deiner Zielsprache und Landeskunde und solche Dinge, aber auch Literaturwissenschaften. Wenn du MINT-Lehrkraft bist, dann all das, was eben zu deinem Fach an Fachkompetenz dazugehört. Es gibt die sozialen Kompetenzen, das ist, wie funktionierst du in einer Gruppe, bist du rücksichtsvoll, bist du ein guter Teamplayer, kannst du gut zuhören, kannst du gut überzeugen, kannst du gut führen und so weiter. Es gibt die personalen Kompetenzen, die sind sehr auf dich individuell bezogen, bist du vielleicht authentisch, bist du besonders beharrlich, bist du sehr entscheidungsfähig, bist du frustrationstolerant, hast du ein gutes Körpergefühl, kannst du dich gut behaupten, kannst du dich gut reflektieren und so weiter. Und dann gibt es die methodischen Kompetenzen. Das wäre, ja, wie führst du Unterricht durch? Du weißt, wie man ihn durchführt. Kannst du Lerninhalte gut strukturieren? Bist du adressatenorientiert? Wie ist deine Fehlerkompetenz bzw. deine Fehlertoleranz, Fehlerkultur sozusagen? Kannst du komplexe Inhalte gut strukturieren und anschaulich gestalten? Kannst du gut Prioritäten setzen? Kannst du gut Probleme analysieren? Bist du besonders gut im vernetzten Denken und so weiter? Also diese vier Kategorien, die sind sehr verbreitet. Noch verbreiteter ist aber, glaube ich, einfach die grobe Einteilung zwischen Soft Skills und Hard Skills. Hard Skills, das wären in diesem Fall berufsbezogene Kenntnisse und Fähigkeiten, die du durch deine Ausbildung erworben hast. Also so Zertifikatskenntnisse, Studiumskenntnisse, ja, also Fachwissen in einem bestimmten Bereich, technisches Know-how, Computerkenntnisse, Sprachkenntnisse oder im ganz anderen Bereich vielleicht handwerkliche Fähigkeiten, Hard Skills, wo man überprüfen kann, kann der oder die das? Das ist objektivierbar, da hast du irgendwie Wissen gefressen und vielleicht zu irgendeinem Zeitpunkt auf ein Blatt Papier gekotzt, Bulimie lernen, ne? Oder du hast es irgendwie anders erworben. Soft Skills sind persönliche Eigenschaften und Fähigkeiten, die sich jetzt auf dein Verhalten und deine Interaktion mit anderen Menschen beziehen. Die sind also nicht berufsspezifisch, sondern können in allen Bereichen der Berufswelt eingesetzt werden. Ob du jetzt Französischlehrer bist oder ob du Programmierer bist. Beispiele für Soft Skills sind deine Kommunikationsfähigkeit, Konfliktfähigkeit, Problemlösungsfähigkeit, deine Selbstorganisation, Belastbarkeit und so weiter. Wie kommst du jetzt daran, dir so eine knackige Liste zu erstellen, die du auch wirklich fühlst? Also, wo du nicht nur der Meinung bist, aha, ja, das kann ich jetzt offensichtlich qua Ausbildung ganz gut, aber ob das wirklich so ist? Nee, es soll ja eine Liste sein, hinter der du wirklich auch stehst und wo du sagst, ja, das kann ich besser als andere. Zum einen ist natürlich eine Herangehensweise, sich erstmal über so eine Kompetenzenliste dem zu nähern, kannst du mit Sicherheit ergoogeln. Wir stellen unseren Kundinnen und Kunden eine sehr bewährte Liste zur Verfügung. Da kann man dann erstmal durchgehen mit einem Textmarker meinetwegen. Aber dafür brauchst du ja selber auch schon eine gewisse Reflexionsfähigkeit, um dir das auch zuzuschreiben. Ja, ich habe eine gute Problemlösekompetenz. Eine bessere als andere Menschen oder so, ne? Das heißt, bei manchen Sachen wird dir das leichter fallen, bei anderen fällt dir das sehr schwer und da magst du auch gar nicht dir das selber so uneingeschränkt auf die Fahnen schreiben. Wie kommst du da trotzdem vorwärts? Und hier möchte ich dir eine Matrix vorstellen, die dir dabei helfen kann, nämlich das sogenannte Johari-Fenster. Johari. Du kannst es ergoogeln, dann hast du diese Matrix direkt vor Augen. Die wird häufig verwendet, die ist sehr etabliert. Das Johari-Fenster kann dir dabei helfen, deine Selbstwahrnehmung zu vertiefen. Und wenn es jetzt zum Beispiel um Teamkompetenzen geht, dann wird das ganz gerne eingesetzt, wenn man Teams weiterentwickeln will. Aber es kann eben dir auch ganz persönlich helfen. Das Johari-Fenster wurde entwickelt in den 50er Jahren von zwei amerikanischen Sozialpsychologen. Der eine heißt Joseph Luft und der andere Harrington Ingham. Joseph und Harrington. Die haben sich ein kleines Wortspiel erlaubt mit ihren Vornamen Joe Harry. Johari. Und haben aus ihren beiden Vornamen diese Matrix tatsächlich abgeleitet. Finde ich ganz sympathisch. Joe und Harry, kann man sich direkt was drunter vorstellen. Okay, wie hast du dir diese Matrix vorzustellen? Das ist im Grunde ein Quadrat mit vier Quadranten. Also ein Quadrat mit einem Kreuz drin. Oder wenn du dir das als einen Graphen vorstellen willst, mit zwei Schenkeln, mit einer X- und einer Y-Achse, dann ist die X-Achse ja die horizontale Achse und die Y-Achse ist die vertikale Achse. Dann gucken wir jetzt einmal, was bezeichnen denn diese Achsen? Die Y-Achse bezeichnet, was ist anderen bekannt über mich? Und die X-Achse bezeichnet, was ist mir bekannt über mich? Und daraus ergeben sich vier Quadranten, denn es gibt ja ganz offensichtlich Dinge, die sind mir über mich bekannt. Und die sind mir über mich unbekannt. Und es gibt Dinge, die sind anderen über mich bekannt. Und die sind anderen über mich unbekannt. Und wenn man das jetzt miteinander paart, dann kriegst du vier verschiedene Quadranten. Nämlich einmal die Dinge, die sowohl mir bekannt sind, als auch anderen Leuten bekannt. Das ist also offensichtlich in jedermanns Bewusstsein, dass das so ist. Das ist deine öffentliche Person. Dann gibt es die Dinge, die sind anderen bekannt, aber mir unbekannt. Das ist dann zum Beispiel, andere schreiben dir zu, du kannst dieses oder jenes doch so gut und du selber siehst den Wald vor lauter Bäumen nicht. Du bist der Meinung, das kann ich gut? Aha, interessant. Nicht bezogen auf Kompetenzen, sondern auf andere Dinge. Ist jetzt ein interessantes Beispiel, aber wenn Leute einen starken Körpergeruch haben, ja, dann ist das oft anderen bekannt, aber der Person selber eher unbekannt. Es ist dann natürlich sehr unangenehm, die Person darauf hinzuweisen, aber letztlich wäre sie dafür vielleicht sehr dankbar. oder die Person hat irgendwie einen Popel an der Nase kleben oder sonst was, ne? Anderen bekannt, mir unbekannt. Oh Gott, danke, dass du mir das gesagt hast. Das erspart mir ja jetzt viele Peinlichkeiten. So, dieser Quadrant heißt blinder Fleck. Das heißt, da bin ich darauf angewiesen, dass andere mir das mitteilen, damit ich das verstehe. Das ist anderen bekannt, mir unbekannt. Da bin ich darauf angewiesen, die anderen sagen es mir. So, dann gibt es Dinge, die sind anderen unbekannt, aber mir bekannt. Das sind meine Geheimnisse. Also, die anderen wissen nicht, dass ich Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Aber ich weiß das sehr wohl. Entweder als Stärke oder als Schwäche. Um das in ein Team mit einzubringen, müsste man das natürlich preisgeben, ne? Wenn das Team sich weiterentwickeln will oder wenn das Team von bestimmten Stärken profitieren will, dann müsste man seine Geheimnisse preisgeben. Und dann gibt es noch einen Quadranten, der ist sowohl den anderen unbekannt als auch mir unbekannt. Das weiß keiner über mich, noch nicht mal ich selbst. Manchmal liegt sowas auch im Unbewussten begraben. Also ich tue oder denke diese und jene Dinge. Es entzieht sich aber tatsächlich meinem Bewusstsein, dass ich das tue. Es ist für mich nicht verbalisierbar. Mein Körper weiß das. Vielleicht sind das so gewisse Gewohnheiten, könnten auch Ticks sein. Ich kriege das gar nicht mit, obwohl ein Tick würden ja andere mitbekommen, ne? In Bezug auf Kompetenzen, weiß ich nicht, ist vielleicht ein bisschen schwierig. Dinge, die mir unbekannt sind und anderen unbekannt sind, vielleicht Dinge, die ich noch gar nicht probiert habe, wo ich gut drin wäre oder wo es mir einfach nicht bewusst ist, dass ich das ganz gut löse und andere haben es auch noch nicht rausgekriegt. Ne? Das ist das Unbekannte. Das könnte man jetzt aus dem Unbewussten irgendwie herauskitzeln, aber es ist schon deutlich schwieriger, da ranzukommen. Manchmal merkt man das dann auch, oder Kundinnen und Kunden merken das nach einem Berufswechsel, dass sie bestimmte Dinge offensichtlich ziemlich gut können, was ihnen vorher noch gar nicht klar war, dass sie das in anderen Anwendungsfeldern so gut beherrschen. Okay, wir haben also die Quadranten öffentliche Person, das ist allen Beteiligten bekannt. Wir haben mein Geheimnis, das ist nur mir bekannt, den anderen nicht. Und wir haben den blinden Fleck, das wissen die anderen, aber ich nicht. Oh Gott, und das gänzlich Unbekannte. Und du siehst, an bestimmte Sachen kommst du über Reflexion dran. Die öffentliche Person, das weißt du ohnehin. Dein Geheimnis, das weißt du auch. Da kommst du über Reflexion dran, da kann dir so eine Liste helfen. Blinder Fleck, das ist das Spannende. Und da wirst du nicht umhinkommen, andere um ihr Feedback zu fragen. Und ich weiß, da hat man so ein bisschen Manschetten vor, als erwachsener Mensch, der ja offensichtlich im Beruf auch gesettelt ist, da nochmal zu fragen, sag mal, was meinst du, was ich gut kann? Da gibt man sich dann schon mal so die Blöße, vielleicht unsicher zu sein, warum fragt man das jetzt? Aber es ist super wichtig, dir dieses Feedback einzuholen. Und unsere Kundinnen und Kunden führen wir da von vornherein heran, dass sie eben andere Menschen mit einbeziehen in ihren Prozess. Denn du selber hast nur eine limitierte Selbstwahrnehmung. Du bist aus verschiedenen Gründen angewiesen darauf, andere Menschen einzubeziehen. Zum Beispiel für Rückmeldungen über dich, die deinen blinden Fleck füllen, aber natürlich auch für deren Know-how, was sie dir sonst noch so für Türen öffnen können oder für Ideen geben können, dich an ihrem Wissen teilhaben lassen können. Das haben wir an verschiedenen Stellen in unserer Zusammenarbeit mit Kundinnen und Kunden, dass sie aktiv dazu eingeladen werden, ihr Umfeld dazu zu befragen, heranzuziehen, sich zunutze zu machen und gar nicht erst in diese ich mach das nur mit mir selber aus, bloß keiner soll das rauskriegen, Situation zu kommen, denn das bringt einen überhaupt nicht weiter in der beruflichen Neuorientierungssituation. Es ist total kontraintuitiv. Ich weiß, man will das für sich behalten, aber das Gegenteil hilft dir. Du musst Menschen einbeziehen und erst dann kann sich wirklich ein Quantensprung in deiner Selbstwahrnehmung ereignen und auch ein Quantensprung in dem Wissen, zu dem du plötzlich Zugang hast über das Know-how anderer Leute. Okay, also beziehe da andere Menschen mit ein und befrage sie zu dem, was sie der Meinung sind, was du gut kannst. Das kann eben dein Kompetenzen, Skillset, deine Liste nochmal deutlich erweitern. Und dann kannst du natürlich wiederum hinterfragen, was mir da über mich zurückgemeldet wird, kann ich das für mich annehmen? Und wenn du Schwierigkeiten hast, das für dich anzunehmen, dann kann helfen, dass du dir ganz konkrete Situationen schildern lässt, wo du das gezeigt hast, dass du diese Kompetenz aufweist zum Beispiel. Und dann kannst du auf detektivische Suche gehen, ob es vielleicht noch weitere Situationen gibt, wo man dir diese Kompetenz nachweisen könnte. Und je mehr detektivische Anhaltspunkte du findest, umso mehr kann sich das in dir manifestieren, dass das vielleicht wirklich so ist. Und du kannst natürlich auch einfach mit der Hypothese arbeiten. Was, wenn es wahr wäre? Woran könnte man mir das dann attestieren, dass ich über diese Kompetenz verfüge? Und so kannst du dir die nach und nach wirklich zu eigen machen, sodass du sie fühlst. Wenn dein Bewusstsein dafür geschult ist, irgendjemand hat dir zurückgemeldet, du kannst aber gut XY, dann zu gucken, in welchen Situationen soll das denn wohl gewesen sein? Und dann kannst du damit auch durch den Alltag gehen und gucken, jetzt gucke ich mal genauer hin, ist das denn wirklich so? Und dann kannst du das integrieren in deinen Kompetenzenkatalog, den du auch wirklich fühlst. Und jetzt gibt es folgendes Problem, gar nicht so selten, dass dann Personen sagen, ach, wenn mir das alles zurückgemeldet wird, was ich da wohl gut kann, dann baut sich in mir so ein Widerstand auf. Ich will das gar nicht tun. Was für ein Dilemma. Das, was ich da gut kann, oh, da habe ich gar keinen Bock drauf. Das verbrennt mich. Alle sagen mir, ach, du bist so empathisch. Ach, du kannst so gut mit Menschen. Ach, du kannst so gut Streit schlichten. Du bist so gut in Teamführung. Ach, du kannst so gut Verantwortung übernehmen. Du kannst so gut Probleme lösen. Ach, dich hat man gern dabei in jedem Team. Oh, stresst mich das. Da habe ich ja überhaupt keinen Bock drauf. Ich will doch nicht immer der Retter sein. Ich will doch nicht immer hier in dieser sozialen Rolle sein müssen, nur weil ich das gut kann. Wenn dir das jetzt bekannt vorkommt, jo, damit bist du absolut nicht allein. Und lass dir gesagt sein, nur weil du etwas gut kannst, musst du es nicht tun. Und ich möchte dich auch nochmal dazu einladen, diese Kompetenzen, die du da vielleicht hast, die dir vielleicht von anderen auch so attestiert wurden, dir auch in anderen Kontexten vorstellen zu dürfen. Viele Lehrer sind halt in diesem Lehrerfilm. Die kennen genau das Anwendungsgebiet Schule für ihre Kompetenzen. Also ich bin ein empathischer Typ, ich kann gut Mediator spielen, ich kann gut deeskalieren, oh, stresst mich total im Umfeld Schule. Ja, weil du hast natürlich ständig SchülerInnenkonflikte vor Augen, Kollegiumskonflikte vor Augen, Elternkonflikte vor Augen, da hast du keinen Bock mehr drauf. Und darum denkst du, diese Kompetenzen will ich gar nicht mehr zur Anwendung bringen. Okay, akzeptiert. Aber vielleicht kannst du dich damit befreunden, dass es andere Anwendungskontexte für genau diese Kompetenzen gibt, die du noch nicht kennst, wo dich diese Kompetenzen trotzdem massiv nach vorne bringen, dir Vorteile verschaffen, dich aber nicht so schlauchen wie in der Schule, weil der Kontext bisher ungeahnt ist. Jemand, der besonders empathisch ist mit anderen Menschen, der sich gut da reinversetzen kann, was der jetzt wohl gerade denkt oder der jetzt gerade braucht, der könnte zum Beispiel unglaublich gut in einem Dienstleistungskontext arbeiten, weil er oder sie Kundenwünsche besonders gut versteht, Kunden besonders gut kommunikativ mitnehmen kann. Da geht es gar nicht immer um Konfliktmanagement. Da geht es darum, besonders passgenau jemandem das zu geben, was er braucht, eine gute Leistung abzulegen und alle gehen happy aus dieser Kommunikations- und Dienstleistungssituation heraus. Ne? Dafür sind Menschen mit einem guten Einfühlungsvermögen, mit einer guten kommunikativen Kompetenz vonnöten, um im Dienstleistungssektor mit Kunden gut klarzukommen, zum Beispiel. Wenn du jetzt sagst, oh nee, da habe ich auch keinen Bock drauf. Ich gebe dir jetzt einfach mal ein paar Beispiele. Hard- und Soft-Skills, die Lehrkräfte in der Regel mitbringen, unabhängig von ihren Fächern, sondern einfach auf Basis ihrer täglichen Arbeit im Lehrberuf. Was können Lehrkräfte in der Regel gut und welche unerwarteten Anwendungskontexte gibt es dafür denn noch außerhalb von Schule? Also typische Soft Skills von Lehrkräften, Leadership. Also Menschen führen, Menschen anleiten, motivieren, sie sehen, ihre Talente fördern, sie zusammenhalten, mitnehmen und empathisch sein und so, ne? You name it. Dann Kreativität. Kreative Ideenschöpfung, neugierig sein, Experimentierfreude, Offenheit. Viele Lehrkräfte sind auch eher Generalisten als Spezialisten. Die haben ein breites interdisziplinäres Wissen, haben einen ganzheitlichen Blickwinkel auf die Dinge. Ja, und viele Lehrkräfte sind unglaublich wertegetrieben. Werte wie Nachhaltigkeit, soziale Gemeinschaft, soziale Gerechtigkeit, Integration, Inklusion, Mental Health, you name it. Also purpose-orientiertes Arbeiten. Man will sich da motiviert einbringen, weil man den Zweck unterschreibt, für den man da tätig ist. Das gibt es in vielen, vielen Bereichen, nicht nur im pädagogischen Bereich. Was sind denn Hard Skills, die Lehrkräfte mit an den Tisch bringen? Projektplanerische Skills, also Projektplanung, Durchführung, von der allerersten Idee bis zum finalen Prozessschritt, was ja in der Schule oft produktorientiert ist, also Veröffentlichung eines bestimmten Produkts oder Aufführung des Produkts, Theaterstück, musikalische Beiträge und so weiter. Schnelles, eigenmächtiges Aneignen von Wissen, Adressaten und zielgerichtete Aufbereitung und Didaktisierung von komplexem Wissen, Kommunikation jeder Art und dann natürlich dein ganzes fachstudiumsbedingtes Wissen. Das bringen Lehrkräfte schon mal sozusagen alle mit an den Tisch. Kann Ausnahmen geben, aber ich sage jetzt mal, auf Basis dessen, dass du Lehrkraft bist, kannst du das in der Regel ganz gut. Was gibt es denn für Anwendungskontexte außerhalb von Schule für Personen, die das gut können? Zum Beispiel, ich habe ja gerade gesagt, im Dienstleistungsbereich sind diese Dinge super gefragt, also tertiärer Sektor, ne? Denn du bist besonders empathisch mit deiner Zielgruppe und das macht dich besonders gut in manchen Dingen. Zum Beispiel im Bereich Marketing, im Bereich Vertrieb. Vertrieb heißt Verkaufen von bestimmten Dingen, weil dafür musst du ja verstehen, was braucht das Gegenüber? Und du musst dem Gegenüber verstehbar machen, warum man sich für das eine besser entscheiden sollte und für das andere nicht. Da geht es nicht um Aufquatschen von irgendwelchen Nepperschlepper-Bauernfänger-Sachen, sondern es geht um ganz authentisches Quid pro Quo. Vertrieb muss nicht unethisch sein, sondern es kann Leute richtig happy machen, gut beraten, aus einem Laden rauszugehen oder eben aus einer Agenturdienstleistung oder so. Ne? Das macht dich enorm gut in sowas. Customer Care jeglicher Art, also dich um Kundenzufriedenheit kümmern, hat unglaublich viel mit Empathie und Fingerspitzengefühl zu tun. Customer Success, Customer Happiness, das alles hat eben noch tausend Unterfacetten. Projektmanagement, habe ich schon gesagt, mit vielen Menschen komplexe Vorhaben verwirklichen, diese Menschen mitnehmen, die Prozessschritte dafür verdeutlichen, den anderen klar machen, wo stehen wir gerade, wo wollen wir hin, was ist der nächste Schritt und so. Kennst du alles, ne? Gibt's eben natürlich auch in anderen Anwendungskontexten. Dann, was wir sowieso jeden Tag tun, ist Lehren. Außerhalb von Schule würde das Training heißen. Training jeglicher Art, Personalentwicklung. Beratung machen Lehrkräfte auch. Dafür musst du tierisch empathisch sein. Dafür musst du gut kommunizieren können. Das wäre außerhalb von Schule Consulting oder eben Beratung und Coaching. Es gibt so viele Bereiche, wo solche Fähigkeiten wertvoll sind. Personal- und Organisationsentwicklung, da brauchst du ein Hybrid aus all dem. Training, Consulting, Projektmanagement und musst letztlich dich auf den Menschen einlassen und ihn ganz potenzialorientiert begleiten. Wo willst du hin? Und was für viele Lehrkräfte in Frage kommt, weil sie so Tausendsasser sind, ist die Selbstständigkeit als Alternative zur Anstellung. Da ist man dann für alles zuständig. Das kann eine Belastung sein, das kann ein schweres Joch sein, das kann aber auch ein Riesenpotenzial sein, gerade für Leute, die so Dampf auf dem Kessel brauchen. Okay, es gibt also viele Anwendungskontexte und ich weiß, Lehrkräften fällt es oft dann schwer, die Jobtitel zu identifizieren, zu nennen. Ja, wo gucke ich denn dann in so einer Jobbörse? Hast du mir ja jetzt schön erklärt, in welchen Branchen ich gut wäre. Was gebe ich denn dann jetzt so ein in so einer Jobbörse? Das braucht tatsächlich einiges an Erfahrung. Da darf ich dich auch nochmal herzlich dazu einladen, dir unser kostenfreies E-Book runterzuladen. Alternativen zum Lehrberuf. Du findest das, wenn du unsere Homepage besuchst, isabelprobst.de. Da findest du oben im Menü so einen kleinen champagnerfarbenen Button, 0 Euro Angebote. Da findest du alles, was du bei uns kostenfrei runterladen kannst, wofür du dich eintragen kannst. Und da ist eben auch dieses E-Book. Du abonnierst damit gleichzeitig den Newsletter und bekommst das E-Book nach Hause zugeschickt, als PDF natürlich. Und da findest du seitenweise Berufsbezeichnungen, die für dich passen würden, aufgeschlüsselt nach sogar deinen Unterrichtsfächern. Was, wenn ich dieses oder jenes studiert habe? Welche Berufe kommen denn da für mich in Frage? Und wenn du mit uns als Kundin, als Kunde zusammenarbeitest, dann hast du natürlich Zugriff auf unsere Kursmaterialien, auf unser Know-how in unseren Live-Trainings, kannst uns das alles direkt fragen. Auch hier bist du wie immer herzlich dazu eingeladen, dich für ein kostenfreies Erstgespräch mit uns einzutragen. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Du findest ihn aber auch auf unserer Webseite isabelprobst.de. Also, um es nochmal festzuhalten, in dem Bewusstsein über deine Kompetenzen liegt ein wichtiges Puzzlestück zu mehr beruflichem Selbstbewusstsein für deine berufliche Weiterentwicklung, sei es innerhalb von Schule oder über Schule hinaus. Da kannst du natürlich damit punkten, dass du weißt, worin bin ich gut, was kann ich beitragen und zu welchen Stellen kann und möchte ich das beitragen. Es ist aber auch nur ein wichtiges Puzzlestück zu dem Puzzle, das insgesamt glückliches und gesundes Leben heißt. Wenn du mit uns gemeinsam auf die Suche gehen möchtest nach den anderen Puzzlestücken und sie zusammensetzen möchtest zu mehr Lebens- und Arbeitsqualität, dann sprechen wir uns vielleicht bald schon in einem Erstgespräch. Ich wünsche dir eine schöne Woche und sage bis zum nächsten Mal.